Seit vielen Monaten berichten die Medien über Schwierigkeiten zwischen den Brüdern aus dem englischen Königshaus, Prinz William und Prinz Harry. Und die interessierte Öffentlichkeit fiebert mit, ob sie sich nach dem Tod ihrer Großmutter Queen Elizabeth wohl wieder annähern werden. Geschwister sind wie Indianer. Entweder sie sind auf dem Kriegspfad oder sie rauchen die Friedenspfeife. So bringt es der Schriftsteller und Satiriker Kurt Tucholsky auf den Punkt. Und die moderne Geschwisterforschung stellt fest, dass eben darin diese ganz einzigartige Beziehung zwischen Geschwistern besteht. Die gleichzeitige Existenz von Nähe und Verbundenheit und auf der anderen Seite Rivalität und Eifersucht. Und nicht nur bei den Royals oder unter den Indianern gibt es in Familien Konflikte und Streit zwischen Geschwistern ist überall normal. Und das war auch schon vor Jahrtausenden so. Und deshalb haben sich auch die biblischen Verfasser diesem Thema Geschwister gewidmet. Und ja, für diesen Gottesdienst heute habe ich eine Geschwisterkonstellation aus dem Alten Testament ausgesucht. Und zwar das Trio Mose, Aaron und Miriam. Und die Reihenfolge zeigt auch schon augenscheinlich die Wichtigkeit dieser drei Geschwister. Mose, Aaron, Miriam. Mose wird in der Bibel 833 Mal erwähnt, Aaron 304 Mal und Miriam 14 Mal. Jetzt werden einige von euch sagen, ja, da haben wir es wieder. In der Bibel und insbesondere im Alten Testament geht es hauptsächlich um die Männer. Die Frauen spielen eine Nebenrolle, werden so gut wie nicht erwähnt. Ja, und deswegen habe ich meine Betrachtung heute über diese Geschwisterkonstellation aus der Perspektive von Miriam angestellt. Und wir schauen uns im Verlauf der Predigt insgesamt 4 Szenen an, in denen wir etwas über die Beziehung von Miriam zu ihren Brüdern und auch über ihre Beziehung zu Gott erfahren. Die erste Szene, ich habe sie überschrieben mit Miriam, die mutige Beschützerin. Ich lese uns aus der Übersetzung der Basisbibel aus 2. Mose 2, Vers 1 bis 10. Ein Nachkomme aus dem Stamm Levi heiratete eine Tochter des Levi. Die Frau wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Als sie sah, wie schön er war, versteckte sie ihn 3 Monate lang. Länger konnte sie ihn nicht verborgen halten. Deshalb nahm sie ein Kästchen aus Papyrus, dichtete es mit Asphalt und Pech ab. Dann legte sie das Kind hinein und versteckte es im Schilf am Ufer des Nil. Seine Schwester blieb in der Nähe. Sie wollte wissen, was mit dem Kind geschah. Da kam die Tochter des Pharao zum Baden an den Nil. Ihre Begleiterinnen gingen so lange am Ufer auf und ab. Sie entdeckte das Kästchen mitten im Schilf und ließ es von ihrer Dienerin holen. Als sie es öffnete, fand sie ein Kind darin. Sie sah, dass der kleine Junge weinte. Da bekam sie Mitleid mit ihm und sagte, das ist eins von den hebräischen Kindern. Die Schwester des Jungen, die in der Nähe war, fragte die Tochter des Pharao, soll ich zu den Hebräerinnen gehen und dir eine Frau rufen, die gerade stillt? Die könnte das Kind für dich stillen. Die Tochter des Pharao antwortete, ja, tu das. Da ging das Mädchen und rief die Mutter des Kindes. Die Tochter des Pharao trug ihr auf, nimm dieses Kind und stille es für mich. Ich will dich dafür angemessen bezahlen. So nahm die Frau das Kind zu sich und stillte es. Als der Junge groß genug war, brachte sie ihn zu der Tochter des Pharao. Die nahm ihn als ihren Sohn an und nannte ihn Mose. Sie sagte, ich habe ihn ja aus dem Wasser gezogen. Ja, ich denke, den meisten von uns ist diese Geschichte bekannt. Kontext, Volk Israel lebt in Ägypten und ist zu zahlreich geworden. Deswegen hat der Pharao verfügt, dass alle männlichen Neugeborenen getötet werden sollen, damit das Volk nicht weiter anwächst. Und das ist hier der Kontext. Ja, Mirjam wird hier namentlich gar nicht genannt, aber traditionell wird sie hier als die Schwester des Mose identifiziert. Und sie ist mit Abstand die älteste der drei Geschwister. Das ist zwar in der Bibel nicht belegt, aber es wird uns aus den jüdischen Schriften übermittelt, dass Mirjam zum Zeitpunkt der Geburt ihres Bruders Mose etwa 13 Jahre alt war. Und Aaron war zu diesem Zeitpunkt 3 Jahre alt, also ungefähr 10 Jahre jünger als Mirjam. Das heißt, aufgrund dieses Altersunterschiedes ist ihre Rolle als große Schwester, die auf ihre jüngeren Geschwister aufpassen muss, sie im Blick behalten und beschützen muss, schon vorprogrammiert. Und das ist genau hier die Szene. Und ja, wir erleben Mirjam als ganz mutig und unerschrocken. Ganz geistesgegenwärtig erfasst sie die Situation und handelt. Sie ergreift die Initiative. Und sie nutzt die Chance, die sich hier für sich und für ihre Familie bietet. Sie gibt ihren kleinen Bruder nicht auf. Sie beobachtet, wie es ihm ergeht. Und sie wächst dabei über sich hinaus. Wohlgemerkt, wir sehen hier ein 13-jähriges Mädchen. Ja, wie stark muss wohl ihr Gottvertrauen gewesen sein, hier so mutig zu handeln und auf die Pharaonentochter zuzugehen. Ja, wir machen jetzt einen Zeitsprung von ungefähr 80 Jahren. Mose ist um die 80, Aaron 3 Jahre älter, also ungefähr 83 und Mirjam dann schon Mitte 90. Also alle im besten biblischen Alter, aber anders als bei uns heute haben die Menschen in der Bibel ja deutlich länger gelebt. Das heißt, sie sind alle doch noch auf dem Höhepunkt ihrer Lebenskraft. Haben etwa 2/3 ihrer Lebenszeit erreicht. Mose ist hier mittlerweile zum Anführer des Volkes Israel geworden, unterstützt von den rhetorischen Fähigkeiten und auch der geistlichen Autorität seines Bruders Aaron, ist er in diese Rolle reingewachsen. Gott hat sein Volk aus der ägyptischen Sklaverei befreit und hat ein mächtiges Wunder vollbracht, indem er die Israeliten durch das geteilte Schilfmeer durchgeführt hat. Die Ägypter sind in den Fluten umgekommen und das Volk Israel ist gerettet. Und in dieser Situation dichtet Mose ein großes Danklied und lobt gemeinsam mit dem ganzen Volk den Herrn. Und dieses Lied können wir nachlesen in 2. Mose 15, Vers 1 bis 19, also 19 Verse lang. Es ist ein sehr langes Lied. Aber interessanterweise endet jetzt dieses Kapitel mit 2 ganz bemerkenswerten Versen. 2. Mose 15, 20 bis 21. Die Prophetin Mirjam, die Schwester Aarons, nahm ihre Pauke in die Hand. Auch alle anderen Frauen griffen zu ihren Pauken und zogen tanzend hinter ihr her. Mirjam sang ihnen vor, singt für den Herrn, hoch und erhaben ist er. Rosse und Wagen warf er ins Meer. Ja, ich überschreibe diese Szene mit Mirjam, die Prophetin und die Leiterin. Hier fällt zum ersten Mal der Name Mirjam. Und interessanterweise steht hier Mirjam, die Schwester Aarons. Das heißt, sie ist eben nicht nur die Schwester von Mose, sondern ja, sie ist eine unabhängige Persönlichkeit, unabhängig von Mose, dem starken Leiter. Und das ist ja auch eine der ganz wenigen Stellen in der Bibel, in denen eine Frau als Prophetin bezeichnet wird. Das gibt es insgesamt nur für 4 Frauen in der ganzen Bibel. Ja, in dieser Szene stehen die Frauen im Mittelpunkt. Mirjam und alle Frauen aus dem Volk, die hier auf ihre ganz eigene Art und Weise Gott loben. Und während Mose ein sehr langes Lied über 19 Verse geschrieben hat, singen die Frauen hier immer wieder nur einen ganz kurzen Chorus und ja, begleiten ihn mit Tanz und mit Rhythmusinstrumenten. Der Maler Marc Chagall hat diese Situation in einer Lithografie eingefangen, wird uns jetzt eingeblendet. Ja, diese Szene strahlt für mich ganz viel Freude aus, unbändigen Jubel und Lebendigkeit, Impulsivität. Diese Frauen, die sind mit Leib und Seele dabei, Gott zu loben. Und im Zentrum des Bildes sehen wir Mirjam. Im Verhältnis zu den anderen Frauen ist sie überproportional groß. Sie steht im Zentrum, sie ist groß und ja, ihr Kleid hat die Farbe Blau. Blau ist die Farbe des Himmels. Es zeigt ihr die Verbundenheit zwischen Mirjam und Gott und auch ihre herausragende Stellung vor den anderen Frauen. Sie ist nicht nur körperlich groß, sondern eben auch ja, von ihrer Autorität, von ihrer Rolle her in dem Moment ganz groß. Wir sehen hier ihre Führungsrolle. Und in der Bibelstelle, die ich gerade vorgelesen habe, steht, alle Frauen schließen sich ihr an. Das heißt, sie ist in der Lage, eine ganz große Anzahl von Frauen und Menschen zu motivieren und hinter sich zu versammeln. Ja, und darin sind sich die drei Geschwister einig. Alle drei sind starke Führungspersönlichkeiten, die andere Leute motivieren und begeistern können. Danke. Ja, wir kommen zur dritten Szene. Ich überschreibe sie mit Mirjam, die neidische Rivalin, und lese uns in Auszügen aus 4. Mose 12, Verse 1 bis 16. Mirjam und Aaron redeten schlecht über Mose. Der hatte eine Frau aus einem fremden Volk geheiratet. Sie stammte aus dem Lande Kusch. Die beiden sagten, hat denn der Herr nur mit Mose geredet? Hat er nicht auch mit uns geredet? Der Herr hörte das. Er rief, Aaron und Mirjam. Die beiden traten vor. Der Herr sagte zu ihnen, hört, was ich sage. Wenn es bei euch einen Propheten gibt, erscheine ich ihm in einer Vision. Oder ich rede durch einen Traum mit ihm. Anders bei meinem Knecht Mose. In meinem ganzen Haus gibt es keinen, der so zuverlässig ist wie er. Darum rede ich von Angesicht zu Angesicht mit ihm. Klar und nicht in Rätseln. Er darf sogar mich, den Herrn, selbst sehen. Warum habt ihr euch nicht gescheut, schlecht über meinen Knecht Mose zu reden? Dann ging der Herr weg. So zornig war er auf sie. Mirjam hatte Aussatz bekommen, der aussah wie Schnee. Aaron drehte sich nach Mirjam um und sah den Aussatz. Da sagte Aaron zu Mose, bitte, mein Herr, leg uns diese Sünde nicht zur Last. Wir haben uns dumm verhalten und Unrecht getan. Da schrie Mose zum Herrn, ach Gott, mach sie wieder gesund. Der Herr antwortete Mose, so soll sie 7 Tage lang aus dem Lager ausgeschlossen werden und muss draußen bleiben. Danach soll Mirjam wieder aufgenommen werden. Mirjam wurde also 7 Tage lang ausgeschlossen und blieb draußen vor dem Lager. Das Volk zog nicht los, bis Mirjam wieder aufgenommen war. Erst danach brach es vom Haseroth auf und schlug in der Wüste Paran sein Lager auf. Ja, ein ziemlich unverständlicher, ich finde in Teilen sogar verstörender Text. Diese Situation findet sich im 2. Jahr der Wüstenwanderung. Das Leben ist mühsam und eintönig und da lauern die inneren Dämonen. Als negative Gedanken und Gefühle überfallen sie die Menschen und säen Zwietracht. Geht es den drei Geschwistern hier auch so? Vermutlich ist Mirjam hier die treibende Kraft. Aaron, wir kennen ihn aus anderen Szenen, ist ja von seinem Charakter her eher der Typ, der sich von anderen leicht beeinflussen lässt. Denken wir beispielsweise daran, wie das Volk ihn dazu verführt hat, ihnen ein goldenes Kalb zu machen. Ja, und in dieser Szene, um die es hier geht, wird Mirjam bestraft, nicht Aaron. Mirjam und Aaron sind der Meinung, dass Mose sich seine Leitungs- und Prophetenaufgaben ruhig mit ihnen teilen kann. Sie sind sich ihrer Begabung bewusst und beanspruchen nun ebenfalls Autorität in diesen Handlungsfeldern. Leiten und Propheten sein, das können die beiden. Und Mose hat doch vor kurzem erst seine organisatorischen Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt. Das können wir im Kapitel unmittelbar davor lesen. Also warum das nicht auch mit der Leitung und mit den Prophetenaufgaben machen? Ja, hier erleben wir eine Mirjam, die mit ihrer Rolle zu kämpfen hat. Sie macht Mose Vorwürfe. Und plötzlich ist sie genervt von Dingen, die schon länger da waren. Mose ist zu diesem Zeitpunkt schon über 40 Jahre mit seiner kuschitischen Frau verheiratet. Also das ist nicht gerade erst gekommen, also seit 40 Jahren. Und jetzt auf einmal hat Mirjam da ein Problem mit. Der eigentliche Knackpunkt hier in dieser Konfliktsituation ist ein anderer. Vers 2. Redet Gott nicht auch durch uns? Sagt Mirjam. Sie hadert damit, dass sie hinter Mose zurückstehen muss. Ihr kleiner Bruder Mose, der doch ihr sein Leben verdankt, der ist jetzt der große Held. Und während sie als Prophetin nur Visionen und Träume hat, redet Gott mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Viele von uns kennen die Szene am wo Gott Mose im brennenden Dornbusch begegnet oder seine Begegnung auf dem Berg Horeb, wo Mose Gott ganz, ganz nah kommt. Mirjam empfindet das als ungerecht. Und dieser Neid auf Mose verstellt ihr den Blick dafür, zu sehen, womit Gott sie doch begabt hat. Welche Autorität und welche Wertschätzung das Volk ihr letztlich entgegenbringt. Wir haben es ja in der Szene mit den Frauen erlebt. Ja, nun folgen 7 Tage, in denen Mirjam außerhalb des Lagers wieder zu sich selbst finden muss, um heil zu werden mit Gottes Hilfe. Vielleicht hat sie diese Tage der Isolation und des Alleinseins auch genutzt, um ihre Beziehung zu ihren Brüdern zu überdenken und sich darüber klar zu werden, ja, wie es überhaupt jetzt hier zu diesem Konflikt und dieser Rivalität und diesem Neid gekommen ist. Ja, die beiden Brüder, allen voran Mose, beten ganz inständig um Heilung für Mirjam. Sie brauchen die Schwester und die Prophetin an ihrer Seite. Ja, und im Text, den ich vorgelesen habe, ist beschrieben, erst als Mirjam heil geworden ist und wieder zurückkehren kann, da zieht auch das ganze Volk weiter. Vers 15. Das Volk zog nicht los, bis Mirjam wieder aufgenommen war. Das heißt doch, dass Gott letztendlich indirekt ihre Stellung als Prophetin hier bestätigt hat. Mirjam kann wieder zurückkehren, findet ihren Weg zurück zu ihren Brüdern, zum Volk und auch in ihre Rolle als Prophetin und als Leiterin. Ja, und die Verbundenheit zwischen den Geschwistern ist stärker als die Rivalität. Sonst hätten die Brüder nicht so inständig gebeten. Ja, wir kommen zur 4. und zur letzten Szene. Die habe ich überschrieben mit Mirjams Vermächtnis. 4. Mose 20, Vers 1. Im ersten Monat des Jahres kam die ganze Gemeinde der Israeliten in die Wüste Zin. Das Volk blieb eine Weile in Kadesh. Dort starb Mirjam und wurde auch dort begraben. Ja, auch diese eher beiläufige Erwähnung des Namens Mirjam hier in der Stelle hat es in sich, denn die Bibel vermerkt nur von wirklich sehr wichtigen Personen, wo sie begraben wurden. Das heißt, Mirjam ist wirklich nicht nur eine Nebengestalt, sondern eine bedeutende Persönlichkeit. Ja, sie hat zwar die Befreiung aus der Sklaverei und den Auszug aus Ägypten miterlebt, aber der Einzug ins verheißene Land Kanaan bleibt ihr verwehrt. Genauso wie auch ihren Brüdern Mose und Aaron. Auch die beiden werden nicht ins gelobte Land einziehen, weil sie in den entscheidenden Situationen Gott misstraut haben und ja, lieber ihr eigenes Ding gemacht haben und auf ihre Macht und Stärke gesetzt haben. Insofern, ja, sind die Geschwister in dem Punkt auch vereint. Sie haben alle den Auszug aus Ägypten erlebt, aber den Einzug ins gelobte Land, der bleibt ihnen verwehrt. Eine allerletzte Erwähnung Mirjams finden wir in Micha 6, Vers 4. Da sagt Gott zu seinem Volk: Ich habe dich aus Ägypten geführt und aus der Sklaverei befreit. Ich habe Mose, Aaron und Mirjam dazu bestimmt, dass sie dir auf dem Weg vorausgehen. Ich habe Mose, Aaron und Mirjam dazu bestimmt, dass sie dir auf dem Weg vorausgehen. Ja, hier werden die Geschwister nochmal in einem Atemzug genannt. Und sie sind in Gottes Augen gleich wichtig und gleich wertgeschätzt. Mirjam hat als Frau von Gott die gleiche Berufung erhalten wie ihre beiden Brüder, nämlich voranzugehen, das Volk anzuführen und in herausfordernden Situationen zu begleiten, auch immer wieder zu ermutigen. Ja, alle drei sind Menschen mit Führungsqualitäten. Alle drei haben ihre Schwächen, aber Gott gebraucht und liebt sie dennoch. Alle drei. Als Geschwister in ihrer Ähnlichkeit, aber auch in ihrer Unterschiedlichkeit. Ja, ich denke, das malt uns dieses Trio vor Augen. Amen.